In der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen am Freitag oft mit den Terminen. In dieser Woche ist es ein Termin, habe ich gehört, des Bundeskanzlers.
Vielen Dank. Ja, genau so ist es. Wie üblich der Blick auf die Termine, respektive den Termin des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Denn in der Tat ist es einer, den ich Ihnen ankündigen kann, und zwar am Dienstag, den 17. Februar, wird der Bundeskanzler gemeinsam mit Staatsminister Weimar die Mitglieder der internationalen Jury der 76. Filmfestspiele Berlin zu einem Empfang im Bundeskanzleramt treffen. Bei dem Treffen handelt es sich um einen informellen Austausch mit dem diesjährigen Jurypräsidenten Wim Wenders und den weiteren Jurymitgliedern sowie Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Dann werden Sie sich möglicherweise wundern, warum ich Ihnen das Kabinett nicht ankündige. Da nur der Servicehinweis, wie üblich, findet am Aschermittwoch, den wir kommende Woche Mittwoch haben, keine Kabinettssitzung statt. Sie werden das ein oder andere Kabinettsmitglied möglicherweise auf anderen Veranstaltungen sehen. Und auch das nur als Servicehinweis, dann ist ja die Woche von weiteren parteipolitischen Terminen gekennzeichnet, was auch dazu beiträgt, dass ich für die Bundesregierung und den Bundeskanzler heute nicht mehr Termine ankündigen kann.
Gibt es zu dem Termin direkt Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Vorab sei noch gesagt, das hatte ich vorhin vergessen, das BMDS musste sich heute personalbedingt abmelden. Es wird aber, wie wir es besprochen haben, die PK live verfolgt und gegebenenfalls dann Antworten nachgereicht, sollte es welche an dieses Haus heute geben. Ich habe schon einige Themen vorab genannt bekommen. Es fielen die Stichworte Gaza, Israel und UN-Sonderbeauftragter Albanese. Damit würde ich anfangen. Sonst habe ich auf der Liste auch noch die Themen Klimaschutz in den USA, Meseberg, Kuba, Münchner Sicherheitskonferenz, Gasspeicherbrigade Litauen. Und vielleicht findet sich auch noch mehr. Aber wir fangen mal mit den Themen an bei Frau Gerhäuser.
Da wird uns nicht langweilig.
Ich Frau Gerhäuser. Danke für die Gelegenheit. Ich wüsste gerne von Herrn Hinterseher, Auswärtiges Amt, die genaue Begründung dafür, dass der deutsche Außenminister sich der Forderung des französischen Kollegen angeschlossen hat, dass die UN-Berichterstatterin Francesca Albanese zurücktreten solle.
Ja, ich glaube, der Minister hat sich gestern sehr klar dazu geäußert. Es bezieht sich auf die Aussagen in Gänze. Ich glaube, die Äußerung enthält alles, was Sie benötigen, um sie zu interpretieren, aber ich gebe sie hier gerne nochmal wieder. Ich respektiere das System unabhängiger Berichterstatter der Vereinten Nationen. Frau Albanese hat sich jedoch bereits in der Vergangenheit vielfach Ausfälle geleistet. Ich verurteile ihre jüngsten Aussagen über Israel. Sie ist in ihrer Position unhaltbar. Und das bezieht sich auf eben Äußerungen in der jüngsten Vergangenheit, aber auch über die Zeit.
Ich habe eine Nachfrage gerade zu den Äußerungen aus der jüngsten Vergangenheit, denn da hat ja die Person selbst, die UN-Berichterstatterin, nochmal klargestellt, dass sie das ein System verantwortlich macht und nicht Israel. Also es geht ja um diese Passage mit The Enemy. Das ist auch ein geschnittenes Video, was man im Netz finden kann. Deshalb wüsste ich gerne, ob das schon quasi den Rahmen sprengt, wenn eine UN-Berichterstatterin sagt, ich kann es auch wörtlich zitieren, in dem Instagram-Post, the system that has enabled the genocide in Palestine, including the financial capital that funds it, the algorithms that obscure it and the weapons that enable it. Überschreitet das die Grenze?
Also wie ich gerade dargelegt habe, dem Minister sind natürlich, ist die Ganzheit dieser Aussagen bekannt und darauf bezieht sich auch die Äußerung und die Äußerung steht für sich.
Herr Bebenroth.
Ja, meine ursprüngliche Frage hat die Kollegin schon gestellt, deswegen möchte ich fragen, ob Vertreter der israelischen Regierung auf die deutsche Regierung zugekommen sind in Sachen dieses Videos, das ja manipulativ geschnitten wurde.
Wie gesagt, also ich habe mich auf die Gänze der Aussagen bezogen, nicht auf ein manipuliertes Video oder auf sonstige kursierende Aussagen. Noch einmal, es geht darum, dass Frau Albanese in der Vergangenheit bereits immer wieder Äußerungen und auch unhaltbare Unwahrheiten verbreitet hat, auch über Deutschland. Das hat die Bundesregierung dann zu jedem Zeitpunkt auch jeweils zurückgewiesen, kritisiert. In diesem Zusammenhang hat Israel, und es geht um den Gesamtkonnex, von einem gemeinsamen Feind gesprochen, und Israel taucht in diesem Kontext auf. Also es geht um den Gesamtkontext der Aussage. Und unabhängig davon, was jetzt Frau Albanese im Nachgang dazu erklärt hat, das ist die Einschätzung, und die habe ich Ihnen gerade dargelegt.
Eine Nachfrage dazu: Ist die Bundesregierung daran interessiert, mit Frau Albanese direkt ins Gespräch über die Sachen zu kommen?
Gesagt, ich glaube, ich habe dazu ausgeführt, was ich auszuführen habe. Es gab in der Vergangenheit Kontakt und immer wieder auch Kritik. Ich möchte noch mal grundsätzlich anführen, wir respektieren die Unabhängigkeit der Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Vereinten Nationen und wollen auch da, also halten das für eine wichtige Einrichtung. Grundsätzlich allerdings in Bezug auf diese Aussagen ist gesagt, was zu sagen ist.
Herr Warwick?
Jetzt ist der erwähnte Redebeitrag von Frau Albanese genau 4 Minuten und 5 Sekunden lang. Der Bezug auf Israel fällt am Anfang, der bezüglich des gemeinsamen Feindes ganz am Ende. Da würde mich interessieren, hat der Außenminister sich tatsächlich in transkribierter oder in Audioform diesen gesamten Redebeitrag der UN-Sonderberichterstatterin angeschaut oder nur in Teilen?
Ja, wie ich gerade ausgeführt habe, in Gänze angesehen, und zwischen diesen beiden Aussagen liegen auch keine 4 Minuten, das ist falsch.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, Israel wird Bezug genommen am Anfang, und aber das hat die Kollegin ja auch schon ausgeführt. Was mich dann noch interessiert ist, unter anderem hat der französische staatliche Auslandssender France 24 in einem Faktencheck die Aussage...
Herr Warwick, kann ja? Ich Sie kurz, irgendwas klappert an Ihrem Mikro ganz furchtbar. Können Sie vielleicht
das tut mir
Laptop,
natürlich leid, dann gehe ich ein bisschen zurück.
Nee, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das ist der Laptop oder was Sie da, Tablet, was Sie da auch immer haben.
Dran. Ja, vielleicht ist es auch der Laptop, gut.
Genau so.
Okay, also auf jeden Fall war mein Punkt, dass der staatliche französische Auslandssender France 24 bereits einen Faktencheck erstellt hat, der relativ umfassend darstellt, dass diese Aussage, die ihr unterstellt wird, so nicht getroffen wurde mit Israel als gemeinsamer Feind der Menschheit. Da würde mich interessieren, hat das Auswärtige Amt, hat der Außenminister von diesem Faktencheck Kenntnis und widerspricht er dann dem Rückschluss von unter anderem, das ist ja nicht nur France 24, die sagen, diese Aussage, die ihr zugesprochen wird, hat so einfach nicht stattgefunden.
Ja, es war jetzt kompliziert, aber es bezieht sich ja darauf, was ich schon gesagt hatte. Ja, er hatte Kenntnis der ganzen Aussage und bezieht sich auf die Gänze der Aussage, und das ist alles, was dazu zu sagen ist. Natürlich ist uns die Berichterstattung darum bekannt, was Sie gerade ausgeführt hatten, auch diese Berichterstattung ist uns bekannt. Tut aber nichts.
Das ist ein historischer Eingriff in die Unabhängigkeit der UN-Berichterstatterin.
War das eine Frage?
Das war eine Frage.
Ich habe gerade dazu ausgeführt.
Ich sehe zu diesem konkreten Thema keine weiteren Fragen, aber Herr Buchsteiner, Sie hatten das Stichwort Gaza, dann machen wir damit weiter.
Mich würde mal interessieren, wie die Bundesregierung die Reise der Bundestagspräsidentin in den Gazastreifen beurteilt, und an AA und BMZ die Frage, hat es mal Reiseüberlegungen gegeben in dieser Hinsicht, und wenn ja, was sprach dagegen, ähnlich vorzugehen?
Herr Buchsteiner, Sie kennen die Gepflogenheiten ja, und Sie wissen, dass sich bei der Bundestagspräsidentin und dem Bundestag um ein anderes Verfassungsorgan handelt, und es wird Sie nicht überraschen, dass ich von dieser Stelle diesen Besuch und all das, was sich darum medial rankt, nicht kommentieren werde.
Ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Es sind Reisevorhaben anderer Verfassungsorgane. Die möchten sich vor Ort ein Bild machen, und wir würden das zusätzlich nicht kommentieren. Ich glaube, die Bundestagspräsidentin hat sich ausführlich zu ihrer Reise geäußert.
Ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an.
Herr Bebenroth?
Ja, dazu interessiert mich, ob es abgesprochen war, die Reise mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt, und als Nachfrage direkt, ob das denn im dienlich für die deutsche Außenpolitik in dieser Beziehung war.
Also nach meinem Verständnis schließen auch diese Fragen sozusagen einen Kommentar ein, oder was ich gerade gesagt habe, wir kommentieren nicht die Reisepläne anderer Verfassungsorgane, und da gehört das, was Sie gerade Fragen genauso mit dazu.
Ich kann gerne noch ergänzen. Ich meine, es ist eine Reise, bei der sich der Bundestag oder die Bundestagsverwaltung mit der Knesset abgestimmt hat. Und natürlich ist es grundsätzlich so, dass die Auslandsvertretungen, so verhält sich es ja grundsätzlich bei Reisen des Bundestages, dann bei der logistischen Durchführung unterstützen.
Frau Hamburger dazu.
Dass Sie die Reise der Bundestagspräsidenten zwar nicht kommentieren wollen, dann mal so ganz grundsätzlich gefragt, würde es die Bundesregierung begrüßen, wenn in Zukunft häufiger Politiker in den Gazastreifen könnten, um sich ein Bild zu machen?
Das Wörtchen würde macht es schon deutlich, es handelt sich um eine hypothetische Frage und Sie wissen, wie wir mit hypothetischen Fragen umgehen.
Also ich kann vielleicht ganz grundsätzlich ausführen, natürlich setzen wir uns auch auf allen Kanälen immer wieder dafür ein, dass allen, also politischen Amtsträgerinnen und Amtsträgern, aber auch Journalistinnen und Journalisten Zugang in den Gazastreifen gewährt wird. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir in der Zukunft auch tun.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Wurzel?
Ja, anknüpfend daran, Herr Hinterseher, Sie, das Auswärtige Amt, wirbt ja schon seit längerem darum, dass Journalistinnen und Journalisten einreisen können in den Gazastreifen. Sehen Sie da eine Bewegung auf Seiten der israelischen Seite?
Ich habe Ihnen keine neue Bewegung hier darzubieten oder anzukündigen, aber das ist natürlich etwas, wofür wir wiederholt eintreten. Ich kann vielleicht auch darauf hinweisen, dass wir, das ist ja gerade die Münchner Sicherheitskonferenz, ohne jetzt das Thema wechseln zu wollen, es auch ein Treffen der Media Freedom Coalition gibt. Und im Rahmen dieser Media Freedom Coalition haben wir sehr stark darauf gedrungen, dass dem stattgegeben wird.
Dann Herr Ratz dazu.
Zu Gaza insgesamt, Herr Hinterseher, wie laufen denn aktuell die Arbeiten an der Umsetzung des Friedensplans Phase 2? Und mit diesem Friedensrat von Herrn Trump, ist die Bundesregierung da in irgendeiner Art und Weise involviert? Können Sie dazu was sagen?
Ja, ich kann natürlich in ganz grundsätzlicher Form ausführen, dass wir diesen Prozess weiterhin versuchen, so eng wie möglich zu begleiten. Dass wir natürlich auch die Herausforderungen sehen, vor denen dieser Einstieg, der jetzt teilweise vollzogen wurde in die Phase 2, weiterhin steht. Nach wie vor steht eine Entwaffnung der Hamas aus. Das ist eine der Grundvoraussetzungen übrigens auch, um diese temporäre Besatzung und diese temporäre Teilung des Gazastreifens in grüne und rote Zone und die gelbe Linie dann auch auf Dauer zu Ende zu bringen, denn das darf sich aus unserer Sicht natürlich nur um eine temporäre Besatzung handeln. Diesen Punkt wollte ich jetzt auch nochmal gemacht haben an dieser Stelle. Ansonsten ist natürlich die humanitäre Versorgung im Gazastreifen nach wie vor schlecht und wir drängen darauf, dass es dort zu Verbesserungen kommt. Also diese Verzahnung zwischen erster und zweiter Phase, dort gibt es kleine Hoffnungszeichen immer wieder. Allerdings ist der ganze Prozess mitnichten so weit, dass man von großen Fortschritten sprechen kann.
Dann wechseln wir das Thema, bleiben aber in der Region. Herr Höfele.
Genau, es geht an die andere Frontlinie zum Libanon. Es gibt Berichte über mutmaßlichen oder angeblichen Einsatz von Glyphosat durch die israelische Armee im Süden des Libanon. Haben Sie da eigene Erkenntnisse drüber und sehen Sie das vielleicht zum Anlass für einen Kommentar?
Ich kann ausführen dazu, dass wir, weil Sie danach fragen, zunächst mal keine eigenen Erkenntnisse haben. Uns liegen natürlich die entsprechenden Berichte vor über diesen mutmaßlichen Einsatz von Pflanzengiften im Süden des Libanons und wir nehmen die Meldungen, die es dazu gibt, sehr ernst. Klar ist, dass jede Maßnahme, die dort zum Einsatz kommt, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stehen muss. Maßnahmen, die die Zivilbevölkerung gefährden, zivile Lebensgrundlagen dauerhaft zerstören, sowas wäre ja zum Beispiel der Einsatz auch von Pflanzengiften, sind nicht akzeptabel. Gerade angesichts der fragilen Lage im Südlibanon ist es entscheidend, weitere Eskalationen zu vermeiden. Und deshalb rufen wir natürlich alle Parteien auf, das Waffenruheabkommen einzuhalten und Völkerrecht und den Schutz der Zivilbevölkerung natürlich zu achten.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter beim, das Stichwort gab es schon, Münchner Sicherheitskonferenz bei Herrn Pehl. Nehmen Sie bitte das vor sich, genau.
Genau, das wäre meine Frage ans BMG. Die Frau Waken ist ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der MSC. Können Sie vielleicht mitteilen, bei welchen Terminen sie dabei ist und welche Veranstaltung sie wahrnimmt?
Dazu habe ich aktuell keine Kenntnis. Frau Waken wird allerdings thematisch sich auf die Resilienz des Gesundheitswesens fokussieren. Genau, ich kann das gegebenenfalls nachreichen, Herr Pehl.
Bitte. Danke.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Münchner Sicherheitskonferenz offenbar auch nicht weiter. Dann machen wir bei Herrn Meurer weiter.
Ja, eine Frage an Herrn Hille. Der Bundeskanzler erstellt offenbar eine geheime Liste mit Druckmitteln Richtung USA. Gibt es so eine Liste? Tatsächlich ist sie in Auftrag gegeben worden und wäre die so Teil der Vorbereitung auf EU-Ebene quasi notfalls bei nächster Gelegenheit das Instrument dieses Anti-Coercion-Actes zu aktivieren?
Herr Meurer, ich habe keine Vorstellung, wovon Sie da sprechen. Also das, von daher entzieht es sich meiner Möglichkeiten, Ihnen dazu irgendetwas zu sagen.
Arbeitet die Bundesregierung, der Bundeskanzler an oder erstellt ja zumindest einen Überblick an möglichen, ich sag jetzt mal, ja, wie auch immer, Gegenschlägen, falls aus den USA weitere Druckmittel Richtung Europa, Richtung Deutschland quasi gestartet werden?
Ich kann das, Herr Meurer, nur ganz allgemein Ihnen beantworten. Sie sind ja schon sehr lange hier in dem Betrieb und wissen, wie Politik funktioniert. Und natürlich ist es Bestandteil von Politik, immer das 360-Grad-Radar anzuhaben und sich Dinge zu beobachten und eigene Pläne zu machen, ohne dass ich jetzt irgendwie auf diesen von Ihnen geschilderten Sachverhalt eingehe. Aber das ist Wesen von Politik, dass man sich, dass man aufmerksam und wachsam ist und seine Interessen definiert.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen, aber vielleicht bleiben wir dann in den USA oder bei den USA. Herr Hönig, Sie hatten eine Frage zum Thema Klima.
Herr Hille, die USA haben Klimaschutzvorgaben gesenkt, beziehungsweise sie wollen im Prinzip die Einschätzung ja abschaffen, wonach Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Wie bewertet die Bundesregierung das? Inwiefern ist das ein Rückschlag für den internationalen Klimaschutz?
Na, Herr Hönig, da ist das Wichtigste für uns erstmal zu betonen, dass die Bundesregierung natürlich zum Klimaschutz steht, so wie wir ihn betreiben. Das wird auch in unserer Politik der letzten Jahre natürlich deutlich. Ich würde Ihnen gerne noch drei andere Punkte dazu sagen, aber muss dazu kurz einmal schauen. Ansonsten könnte vielleicht das BMU, der Minister hat sich dazu ja auch geäußert, kurzzeitig einmal überbrücken, bis ich gleich das gefunden habe, was ich suche.
Dann nehme ich die Überbrückungszeit sehr gerne wahr.
Danke.
Minister Schneider hat sich ja heute Morgen im Deutschlandfunk, wie Herr Hille gerade schon sagte, auch zu dem Thema geäußert. Und er hat da ja vor allen Dingen auch die Brücke dazu geschlagen, dass wir innerhalb der EU einen gänzlich anderen Kurs verfolgen. Gerade hat die Europäische Union ja auch nochmal das Zwischenziel für 2040 bestätigt. Also 90% der Treibhausgasemissionen sollen gegenüber 1990 bis 2040 sinken. Und das ist natürlich eine wichtige Bestätigung, denn dieses Ziel ist ja auch Teil der Anpassung des Europäischen Klimaschutzgesetzes und dient als Brücke zum gesetzlich verankerten Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Und ganz wichtig dabei ist, dass dieses Klimaziel eben wissenschaftsbasiert ist. Das heißt, die EU richtet ihr Ziel an wissenschaftlichen Erkenntnissen aus, wissenschaftlichen Empfehlungen zur Emissionsreduktion. Und gleichzeitig stärken wir die Industrie- und Wettbewerbsfähigkeit durch den Klimaschutz. Und die europäische Klimapolitik verbindet eben Emissionsreduktion mit Investitionen in Innovation, Energiesicherheit und industrielle Transformation. Das wird sicherlich auf der heutigen Münchner Sicherheitskonferenz auch nochmal ein wichtiges Thema spielen. Gleichzeitig haben wir einen europäischen Binnenmarkt und Carbon Pricing. Das heißt also, es werden Anreize gesetzt durch den Emissionshandel und wir schaffen faire Wettbewerbsbedingungen und fördern klimafreundliche Technologien. Auch das ist ja ein wichtiger Aspekt. Darüber hinaus, nicht nur der Bundesumweltminister, sondern auch Europa als Player ist ja immer bemüht, Allianzen zu schaffen in der Welt. Und das sehen wir eben auch, dass natürlich die USA ein wichtiger Player sind, aber eben nicht der einzige. Vielleicht übergebe ich damit einmal an Herrn Hiller.
Also das war nicht nur eine Überbrückung, sondern schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich denke, Herr Hönig, Sie haben alles, was Sie...
Ja gut, also nochmal die Frage, die USA sind nach China der weltweit zweitgrößte CO2-Emittent und sagen jetzt im Prinzip, CO2 ist unschädlich. Also inwieweit ist das aus Sicht der Bundesregierung Rückschlag für den Klimaschutz?
Ja, also ich denke, die Kollegin hat Ihnen das relativ ausführlich gerade auseinandergelegt. Ich kann nochmal sagen, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, was da entschieden worden ist. Wie die Kollegin schon gesagt hat, folgt die Klimapolitik der Bundesregierung wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und die belegen einen breiten Konsens den menschengemachten Klimawandel. Umsonst hat sich die Gemeinschaft verständigt auf die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, um irreversible Schäden zu vermeiden. Und der Klimawissenschaft ist sich einig, der Klimawandel ist real und vom Menschen verursacht.
Frau Wiese erstmal.
Ja, vielen Dank, Rebecca Wiese, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Genau dazu, mit welchen Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Beziehungen rechnet denn die deutsche Bundesregierung? Weil die, gerade wenn wir über Europa und Klimavorgaben reden, ja auch eng mit solchen Fragen verbunden sind.
Das ist immer so eine Sache mit dem Blick nach vorne in die Zukunft und hypothetischen Fragen. Und das ist nichts, wozu ich jetzt irgendwelche Perspektiven aufmachen kann und möchte, weil das einfach zu hypothetisch und zu theoretisch ist.
Herr Bebenroth noch?
Daran anschließend meine Frage ans Wirtschaftsministerium. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass durch diese Entscheidung der US-Regierung ein wichtiges Handelshemmnis der exportorientierten deutschen Fahrzeugindustrie gefallen ist?
Dazu möchte ich gar nicht spekulieren. Ich denke, die Bewertung dieser Entscheidung hat der Regierungssprecher ja gerade ausführlich gemacht.
Und Herr Wurzel.
Ja, Herr Hille, nochmal anknüpfend an das, was Sie gerade ausgeführt haben. Wird der Bundeskanzler bei einem seiner nächsten Telefonate oder Treffen mit dem US-Präsidenten dieses Thema proaktiv ansprechen? Ist ihm das wichtig und wird das deswegen ansprechen?
Auch da gilt das Gleiche mit Dingen, die in der Zukunft liegen. Warten wir sie ab, bis es soweit ist und dann werden wir zu gegebener Zeit ankündigen, wenn solche Termine anstehen und im Nachhinein gegebenenfalls auch, worum es bei diesen Terminen ging.
Nachfrage aber, ist es dem Bundeskanzler diese Thematik so wichtig, dass er der Meinung ist, das muss man noch mal eskalieren im Gespräch mit Donald Trump?
Es wird Sie nicht verwundern oder es ist natürlich offenkundig, dass Klimapolitik und grundsätzlich eine große Bedeutung hat. Aber alles Weitere, was jetzt nächste Schritte und möglich, was wäre, wenn, sehen Sie es mir nach, dass ich da Ihnen nicht mehr zu sagen kann.
Dazu, Herr Mara?
Im Prinzip dazu, der Bundeskanzler hatte ja in Antwerpen auch angekündigt, seine Bereitschaft oder davon gesprochen, von seiner Bereitschaft, den ETS 1 zu verschieben oder zu revidieren. Welche Alternativen schweben ihm denn vor, um die Klimaziele quasi dann zu erreichen?
Herr Meurer, ich weiß nicht, also wenn Sie Bezug nehmen auf Antwerpen, gehe ich davon aus, dass Sie die Äußerungen des Bundeskanzlers in Antwerpen auch wahrgenommen haben. Ansonsten würde ich Sie servicemäßig noch mal hier zu Gehör bringen können. Dann reicht es, wenn ich darauf verweise, was der Bundeskanzler gestern in Antwerpen gesagt hat. Da hat er sich ja genau zu der Frage geäußert. Ich biete an, es noch mal zu Gehör zu bringen, aber reicht. Wenn nicht nötig, sparen Sie all unserer Zeit.
Dann sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen. Aber da das Stichwort Antwerpen fiel, Herr Höfele, da hatten Sie noch eine Frage, richtig?
Nicht Antwerpen, sondern dieses Schloss in Belgien. Ich weiß gar nicht, wie
aber es... Sie wollen jedenfalls zum
EU-Treffen. Aber es ist auch in Belgien, okay. Also der gestrige informelle Rat. Da hatte die Bundesregierung ja im Vorfeld so eine Art Wunschliste formuliert und ganz oben stand das Thema Genehmigungsfiktion. Davon war gestern danach aber dann gar keine Rede mehr. Woran lag's?
Herr Höfle, das Thema Genehmigungsfiktion ist natürlich schon ein sehr hoher Konkretionsgrad sozusagen. Sie wissen, welcher große Bogen sozusagen hinter dem Termin gestern stand. Es geht darum, Europa wieder in eine wettbewerbsfähige Zukunft zu führen, weil das die Grundlage für all das ist, was Europa auch künftig in seiner Rolle in der Welt benötigt, eine solide, wirtschaftlich wettbewerbsfähige Grundlage. Und das hat verschiedene Dimensionen. Und da geht es um den Binnenmarkt, da geht es um Bürokratieabbau, da geht es um Energie und Energiekosten und natürlich um Handelspolitik. Und um all diese Themen ging es gestern bei dem informellen Rat. Und dazu hat sich ja der Bundeskanzler dann auch relativ ausführlich in der Abschlusspressekonferenz geäußert.
Naja, aber die Wirtschaft fordert ja ganz konkrete Dinge, sowas wie diese Genehmigungsfiktion. In Antwerpen zum Beispiel wurde das ja auch nochmal formuliert. Deswegen nochmal die Frage, wird es oder hält die Bundesregierung denn die Forderung aufrecht, dass das im März beim regulären Rat dann beschlossen wird?
Ja, dazu hat es ja gestern einen intensiven Austausch erstens gegeben und die Verständigung darauf, dass man eine Roadmap erarbeiten wird, die dann konkrete weitere Schritte für das laufende Jahr vorsieht, die in diesem Jahr noch zu Ergebnissen führen sollen. Und das soll beim nächsten Europäischen Rat im März diese Roadmap mit einem Plan für umfassende und ambitionierte Wettbewerbsfähigkeitsagenda verabschiedet werden.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann macht Herr Kollmar weiter mit einem neuen Thema.
Genau, eine Frage ans BMVG. Es geht um die gestrige Berichterstattung des Spiegels rund um die Brigade Litauen. Dort wird von Problemen bei der Personalgewinnung gesprochen. Die Aufwuchszahlen sind nicht so, wie man sich das vorstellen würde, insbesondere bei den freiwilligen Mannschaftsgraden. Wie bewerten Sie diese Berichterstattung? Stimmt das, was da steht? Und wie ist allgemein die Situation bei der Personalgewinnung der Brigade Litauen?
Ja, mich hat das auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen, weil ich das nicht zutreffend finde. Hier scheint scheinbar aus Interessenbekundungen vom letzten Jahr zitiert worden zu sein. Wir haben die Maßnahmen zum Aufbau der Brigade im Plan und wir haben Maßnahmen getroffen für den personellen Aufwuchs und denken auch, dass wir den weiteren personellen Aufwuchs der Brigade mit der Freiwilligkeit decken können. Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen allgemein zu sagen, wir müssen betrachten, der Truppenkörper, der schon in Litauen ist, da haben wir im letzten Jahr 500 neue Soldaten hingebracht, alle auf freiwilliger Basis. Dann haben wir vor 10 Tagen ungefähr noch das Multinational Battle Group eingegliedert. Jetzt sind wir bei 1.800 ungefähr vor Ort. Und bis Ende des Jahres werden wir noch weitere 200 nach Litauen bringen, die wir auch auf freiwilliger Basis so gut wie ausgeplant haben. Also das ist die 2.000 in Litauen, sage ich mal. Und dann müssen wir betrachten, was in Deutschland passiert. In Deutschland haben wir einmal Aufbau neuer Einheiten, zum Beispiel Artilleriebataillonen. Dafür gibt es aktuell, werden gerade Führungspersonal, Spieße und Kompaniechefs und sowas gesucht, ungefähr 250. Und die sind auch schon weitestgehend freiwillig gefunden und in der Ausplanung. Und dann schauen wir uns an natürlich die Einheiten, die schon bestehen, also die Kampftruppenbataillone. Und dort gibt es Maßnahmen, Abfragen, um diese Kampftruppenbataillone eben abzufragen, wer kommt von euch mit oder wer gegebenenfalls neu gefunden werden muss. Und das ist ein laufender Prozess, weil diese Kampftruppenbataillone ja erst im Jahr Mitte 2027, frühestens eher im Laufe des zweiten Halbjahres 2027 verlegen werden, ist da auch noch diese Zeit dafür da. Nämlich dann, wenn die litauische Seite die Infrastruktur geschaffen hat. Und dafür gibt es eine ganze Menge Maßnahmen. Wir haben das Artikelgesetz Zeitenwende vor circa einem Jahr durch den Bundestag gebracht, also Umzugskosten und Rückkehrregelungen und so weiter. Also da sind eine Menge Attraktivitätsmaßnahmen geschaffen worden. Und jetzt gibt es ganz speziell noch weitere Maßnahmen. Wir reduzieren zum Beispiel die Minimalzeit, die man nach Litauen gehen muss. Damit passt dieser Lebensabschnitt auch besser in die eigene Lebensplanung rein. Man kann also mal dann einen kürzeren Zeitraum Litauen verbringen und in der Brigade dienen und kommt danach wieder zurück. Und wir haben eine ganze Menge Informationsformate, wo wir also in die Truppe gehen und dort informieren, wie sieht es mit Kinderbetreuung aus, wie sieht es mit Reisen aus und wie sieht es mit Versorgung und Wohnen vor Ort aus und so weiter. Das findet jetzt aktuell alles statt und das ist ein laufender Prozess der Personalplanung. Und hinzu kommen noch, dass 42.000 Angehörige des Heeres, größtenteils Heeresuniformträger, gerade Post bekommen haben und die werden abgefragt, kriegen ein Informationsschreiben und die werden gefragt, können Sie sich vorstellen, zur Brigade zu gehen? Und dann bekommen die quasi auf die zugeschnittene Gesprächsangebote. Und dieses ist ein laufendes Verfahren und ich kann aktuell nicht erkennen, dass wir dort, dass diese Maßnahmen nicht greifen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Hönig, sind Sie an der Reihe?
Nee, das. Ich würde jetzt mal noch ein anderes Thema vorziehen, wenn ich darf. Und zwar geht es um das Thema Olympia. Herr Hille, der ukrainische Skeletonfahrer Wladyslaw Heraskiewicz wurde disqualifiziert, weil er einen Helm mit Bildern von im Krieg gegen Russland getötete Sportkollegen tragen wollte. Das hat international viel Kritik ausgelöst. Wie bewertet die Bundesregierung diese Disqualifikation?
Entschuldigung. Ja, Herr Hönig, es ist natürlich bedauerlich, dass es zu solchen Situationen überhaupt kommt, dass solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Und in dem Zusammenhang sehen Sie es mir nach, wenn ich noch mal darauf hinweise, was die Ursache dafür ist. Die Ursache, dass wir überhaupt, dass solche Situationen, die äußerst bedauerlich sind, entstehen, ist der aggressive Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und das zeigt, welche Auswirkungen sozusagen auch in andere Bereiche dieses Verhalten hat. Und deshalb arbeiten wir weiter intensiv auf allen Ebenen dran. Möglicherweise kommt das Thema später hier noch zur Sprache, diesen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine zu einem Ende zu führen.
Also bedauerlich bedeutet, dass der Bundeskanzler diese Entscheidung des IOC für falsch hält. Ist das richtig?
Wenn Sie mir genau zugehört haben, Herr Hönig, haben Sie vernommen, dass ich versucht habe, darauf hinzuweisen, dass diese Gesamtsituation, dass es überhaupt zu einer solchen Entscheidung kommen muss, bedauerlich ist. Ansonsten verweise ich gerne darauf, was die Staatsministerin Schenderlein gestern zu diesem Sachverhalt gesagt hat. Wie gesagt, es gilt natürlich große Empathie, wenn Athletinnen und Athleten an ihren persönlich nahestehenden Sportlerinnen und Sportler auch auf sportlicher Bühne erinnern wollen. Aber sie verweist auch darauf, dass das IOC Regularien hat, an denen es festhält. Und das ist das, was man zu diesem Sachverhalt sagen kann.
Dazu, Herr Ratz, direkt.
Ja, vielleicht nochmal an das Sportministerium gefragt. Wie ist denn die Haltung des Sportministers zu dem Fall? Und kann man wirklich sagen, dass, wenn man Toten gedenkt, dass das eine politische Aussage ist? Wie ist das IOC?
Herr Ratz, ich korrigiere Sie nur ungern, aber in diesem Fall gerne. Das Sportministerium gibt es nicht mehr seit dieser Legislaturperiode. Deshalb habe ich ja gerade schon die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Schenderlein genannt, die ja jetzt für dieses Thema zuständig ist. Und sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt auch keine Bewertung vornehme, ob es sich um eine politische Äußerung oder nicht politische Äußerung handelt. Ich habe gerade versucht, einmal aufzureißen sozusagen, wie wir das sehen. Aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, und dass es Regeln gibt und das IOC offensichtlich diese Regeln für verletzt ansieht.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen, aber Herr Höfele, Olympia interessiert Sie auch.
Ja, aber ein etwas bunteres Thema, wenn ich darf. Der Olympiasieger Langenhahn hat gesagt, er hätte den Kanzler weggedrückt am Telefon und sich dafür entschuldigt. Frage, nimmt der Kanzler die Entschuldigung an und wird er ihn nochmal anrufen?
Also ich, Herr Höfele, bunte Themen sind auch immer erlaubt, erstmal vorweg. Ich sehe keinen Grund für irgendeine Entschuldigung. Im Gegenteil, Herr Langenhahn und alle anderen Athletinnen und Athleten, die solch hervorragende Leistungen bei Olympischen Spielen erbringen, haben unser aller Respekt und Bewunderung verdient. Der Bundeskanzler wollte ihm das persönlich ausdrücken, dass aber ein Goldmedaillengewinner nicht jederzeit telefonisch verfügbar ist, ist jetzt auch nicht überraschend und überhaupt nicht schlimm. Ich bin guter Dinge, dass es da noch mal zu einem Kontakt in nächster Zeit kommen wird. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht, also ich weiß nicht, inwiefern das in unser aller Namen sozusagen sagen kann, dass wir noch möglichst viele solcher Anlässe bei den Olympischen Spielen haben werden, heißt, so viele Goldmedaillen gewinnen werden.
Wir machen weiter mit einem neuen Thema bei Herrn Meurer.
Ja, Frage an Herrn Hinterseher vom Auswärtigen Amt. Aus Kuba gibt es viele Berichte über die ja doch zunehmend dramatische Situation. Es herrscht extreme Not. Die hat sich verschärft, seit die USA die Öllieferungen aus Venezuela verhindern. Plant denn die Bundesregierung humanitäre Hilfe oder auch irgendeine Form der politischen Unterstützung? Und vor allen Dingen, wie bewertet die Bundesregierung diesen Druck aus Washington auf Kuba?
Ja, wir sehen natürlich die Energiekrise in Kuba und wir beobachten diese sich seit längerer Zeit verschärfende Energieknappheit in Kuba mit großer Sorge. Die verschärft sich seit mehreren Jahren mit Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherheit natürlich, mehr auf die Gesundheitsversorgung und auch auf die Wirtschaft. Und deshalb leistet die Bundesregierung über das Rote Kreuz, das ist der Central Emergency Response Fund der Vereinten Nationen, sowie bilaterale humanitäre Hilfe, Entschuldigung, ich muss mich kurz korrigieren, das ist einmal über das Rote Kreuz und einmal über die Vereinten Nationen, über diesen Fund. Also wir leisten bereits humanitäre Hilfe, ist die Antwort auf Ihre Frage, und haben das zuletzt auch auf kubanisches Ersuchen im Dezember getan durch Hilfsgüterlieferungen.
Können Sie das noch spezifizieren, in welchem Umfang?
Das müsste ich Ihnen nachreichen, wie der Umfang insgesamt ist. Ich weiß, dass die letzte Lieferung eine sechsstellige Zahl war.
Okay. Und die zweite Frage war, wie bewerten Sie das Vorgehen Washingtons?
Das führt vielleicht nochmal zur Frage, zu einer grundsätzlicheren Frage, denn das betrifft ja auch die Frage des US-Embargos gegen Kuba allgemein. Sie wissen, es besteht seit den 1960er Jahren ein Handelsembargo der USA gegen Kuba. Und Sie wissen auch, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen jährlich eine Resolution einbringt, die ein Ende dieses Handelsembargos fordert. Die Resolution wird durch eine sehr große Zahl von VN-Mitgliedstaaten unterstützt, darunter auch Deutschland. Deutschland stimmt bei der Resolution seit Jahrzehnten gemeinsam mit europäischen Staaten mit Ja. Und wir setzen uns natürlich dafür ein, dass das US-Embargo aufgehoben wird. Aber nochmal, es handelt sich eben um US-Sanktionen, die von der US-Regierung im dortigen Verfahren geändert und aufgehoben werden müssten.
Danke. Herr Warwick dazu.
Die zusätzliche Sanktionierung jetzt zeigt sich ja in Form von einem absoluten Ölembargo via extraterritorialen Sanktionen. Da würde mich erneut nochmal die völkerrechtliche Einschätzung der Bundesregierung und auch des Wirtschaftsministeriums interessieren, die bisher ja extraterritoriale Sanktionen als völkerrechtswidrig bezeichnet haben. Tun Sie das dann auch jetzt in diesem Fall des ausgeweiteten Ölembargos?
Also ich glaube, dazu hatten wir uns auch vor einer Woche oder so schon geäußert hier. Aber ich kann das gerne nochmal für Sie wiederholen oder für Ihre Kamera. Es obliegt nicht dem Auswärtigen Amt, Handelsbeziehungen zwischen anderen Staaten völkerrechtlich zu prüfen. Und unsere grundsätzliche Haltung habe ich hier klar gemacht, nämlich dass das Völkerrecht den Rahmen für jede Maßnahme bilden muss. Wir, wie ich gerade auch schon länglich ausgeführt habe, bevor Sie Ihre Frage gestellt haben, beobachten die humanitäre Lage in Kuba mit größter Sorge und unterstützen deshalb Kuba auch mit humanitärer Hilfe, so wie andere Staaten eben auch. Und daher ist es gut, dass aus unserer Sicht ist es auch begrüßenswert, dass Präsident Trump, aber auch der stellvertretende kubanische Außenminister vergangene Woche Gespräche bestätigt haben. Denn das bietet aus unserer Sicht einen Ausweg aus dieser Situation.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wirtschaftsministerium.
Nichts hinzuzufügen, danke.
Nachfrage? Nochmal Verständnisfrage. Wir hatten das Thema schon letzte Woche, da haben Sie recht. Allerdings sind Sie da ebenso ausgewichen wie heute. Meine Frage ist ja relativ simpel zu beantworten. Sind extraterritoriale Sanktionen der USA gegenüber anderen souveränen Staaten, die etwa Öl nach Kuba liefern wollen, völkerrechtskonform oder völkerrechtswidrig? Das haben Sie weder letzte Woche noch diese Woche bisher klar beantwortet, obwohl das eine relativ einfache Ja-Nein-Frage ist.
Doch, ich habe zu unserer Haltung hier letzte Woche ausgeführt und ich habe auch diese Woche soeben ausgeführt, auch zuvor. Und nochmal, es ist gut, dass es angekündigte Gespräche zwischen den USA und Kuba gibt und dass es dadurch womöglich zu einer politischen Lösung dieser Situation kommen kann. Wir begrüßen das, dass das Ganze auf diplomatischem Wege gelöst werden soll. Und ansonsten habe ich ja gerade auch sehr länglich ausgeführt zu unserer Haltung gegenüber dem US-Embargo zu Kuba.
Herr Bebenroth ist an der Reihe, Herr Warwick.
Daran anschließend meine Frage, ob die Bundesregierung in diesem Embargo mit der jetzigen Verschärfung möglicherweise einen Fall für die internationale Gerichtsbarkeit sieht und sich da entsprechenden Initiativen bereit wäre anzuschließen.
Habe ich Ihnen aktuell nichts darzubieten, was ich hier einbringen könnte.
Kleine Nachfrage zum Verständnis. Warum hält sich die Bundesregierung so gesehen an dieses Embargo, wenn es auf UN-Ebene ständig dagegen stimmt? Warum respektieren in diesem Sinne Sie dieses Embargo?
Ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstanden haben und ob ich dazu ausgeführt hatte. Meines Wissens nach habe ich das gerade nicht getan.
Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema. Herr Warwick, war das Ihr Thema oder haben Sie noch was anderes? Dann sind Sie an der Reihe.
Ja, nochmal zurück zur Causa UN-Sonderberichterstatterin, aber eine andere. Die UN-Sonderberichterstatterin zum Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung, Irene Kahn, hat ja jüngst ihren zweiwöchigen Besuch in der Bundesrepublik abgeschlossen. Und ihr Fazit, ich zitiere ganz kurz, die Meinungsfreiheit in Deutschland schwindet zunehmend. In dem Zusammenhang bezeichnet sie mehrere Maßnahmen der Bundesregierung als unverhältnismäßig und nicht im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards. Wie gehen denn der Kanzler sowie die Minister für Inneres und Justiz mit dieser Kritik der UN-Sonderberichterstatterin um?
Herr Warwick, wir haben das zur Kenntnis genommen.
Die beiden anderen Ministerien noch?
Dem schließe ich mich an.
Gut. Nachfrage?
Frau Kahn fordert die Bundesregierung unter anderem auf, klarer juristischer zu definieren, was überhaupt als Extremismus gelte. Das Label führe sonst zu Stigmatisierung und Selbstzensur. Plant die Bundesregierung denn zumindest dieser Forderung nachzukommen, der UN-Sonderberichterstatterin? Frage geht im Zweifel auch an Herrn Hille, falls er zugehört hat gerade.
Hat er gerade nicht, Herr Warwick.
Oh, tragisch. Also meine Frage war, Frau Kahn fordert die Bundesregierung unter anderem auf, klarer juristischer zu definieren, was überhaupt als Extremismus gelte. Dies Label führe sonst zu Stigmatisierung und Selbstzensur. Und da war meine Frage an Sie, aber auch die anderen involvierten Ministerien, ob die Bundesregierung denn plant, dieser Forderung nachzukommen.
Herr Warwick, ich kann noch mal sagen, wir haben das zur Kenntnis genommen und ich weise darauf hin, dass die Sonderberichterstatterin ja aber auch positive Dinge erwähnt und da kann Herr Hinterseher uns noch etwas weiterhelfen.
Moment, Herr Warwick, könnten Sie vielleicht erst, Herr Warwick, ich habe es schon mal gesagt, dass in diesem Raum nicht Lautstärke regiert, sondern die Sitzungsleitung hier vorne sitzt und Herr Hinterseher wollte gerne ergänzen, vielleicht mögen Sie da erst mal zuhören.
Wir wollen Ihnen helfen, nicht immer nur die negativen Dinge zu sehen.
Ja, ich kann gerne bei der Einordnung auch noch mal helfen, Herr Warwick, denn Sie wissen, das Amt der UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Instrument für die Erfassung der Lage der Meinungsfreiheit weltweit. Ich beziehe mich jetzt natürlich auf die Dinge, die sie mit Bezug auf die Außenpolitik gesagt hat. Ich glaube, zunächst mal ist wichtig, dass sie sich von ihrem Besuch in Deutschland hoch zufrieden gezeigt hat. Sie wurde auch auf Bundes- und Landesebene hochrangig wahrgenommen und das zeigt natürlich den hohen Stellenwert, den wir als Bundesregierung auch dem Besuch und ihrer Tätigkeit einräumen. Die vorläufigen Beobachtungen, und ich glaube, das muss man auch hinzufügen, es sind eben vorläufige Beobachtungen, es gibt einen Bericht in der Folge dann, haben wir zur Kenntnis genommen und die Sonderberichterstatterin lobt auch ausdrücklich Deutschlands Einsatz weltweit für Meinungsfreiheit. Konkret hat sie dabei vor allem Deutschlands Engagement für bedrohte Menschenrechtsverteidigerinnen und Medienschaffende, unter anderem auch aus Belarus und Russland, erwähnt oder auch die Zusammenarbeit mit anderen Staaten beim Schutz der Medienfreiheit weltweit. Ich habe ja heute schon mal ausgeführt, unser Engagement, wo wir aktuell noch den Vorsitz haben für die Media Freedom Coalition, wurde erwähnt. Und als ein Beispiel führt sie auch an, und ich glaube, das ist dann was, was auch ein positiver Gedanke ist, den man in der Europäischen Union sehen sollte, dass sie den Digital Services Act als sehr positives Instrument zum Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit sieht. Das vielleicht so als grundsätzliche Einordnung. Danke.
ergibt sich daraus, Sie kennen eigentlich unser Regularium, dann jetzt ausnahmsweise eine zweite Nachfrage, bitte kurz.
Sehr kurz. Aber ist die Bundesregierung davon überzeugt, dass das ein guter Ansatz ist, die kritischen Punkte der UN-Sonderberichterstatterin einfach mit nehmen wir zur Kenntnis beiseite zu wischen und ausschließlich dann hier uns die aus Sicht der Bundesregierung positiven Aspekte wiederzugeben? Hätte man ja auch dialektischer gestalten können, Herr Hinterseher, Ihren Vortrag.
Wir nehmen das doch sehr ernst. Also wir nehmen doch jeden, vor allem die Arbeit der Sonderberichterstatterin und die Eingaben. Aber ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass es ein vorläufiger Bericht ist. Und wir wollen uns natürlich den ganzen Bericht dann auch zu Gemüte führen und die darin gemachten Vorschläge ansehen. Deshalb greift es jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz zu diesem Zeitpunkt, einfach nur negative Aspekte herauszugreifen. Ich habe deshalb, um da nicht Schlagseite zu bekommen, auch die positiven Aspekte herausgegriffen. Aber wir warten natürlich den Gesamtbericht ab, um uns den dann anzusehen.
Herr Bebenroth.
Ja, eine Nachfrage an Herrn Hinterseher, an das, was Sie gerade ausgeführt haben mit dem Engagement. Erstreckt sich dieses Engagement der Bundesregierung zum Beispiel auch auf die Ebene des Ministerrats auf EU-Ebene, wo ja Sanktionen gegen natürliche Personen, die sich journalistisch betätigen oder wegen Meinungsäußerung sanktioniert werden, ja einstimmig beschlossen werden müssen?
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt auf das Desinformationssanktionsregime der Europäischen Union abstellen. Da würde ich sehr klar die Trennung vollziehen wollen zwischen Presse- und Meinungsfreiheit, die wir sehr hoch halten, und aber Personen, die genau das versuchen zu unterlaufen und vor allem staatliche Akteure, die dahinterstehen und versuchen, die Presse- und Meinungsfreiheit in Europa als Ganzes zu unterlaufen. Und das Ganze mit Kosten zu versehen, nämlich mit Sanktionen, ja, das ist Teil unserer Politik, das ist gewollt und da bin ich Ihnen auch dankbar. Ich bin auch Ihnen übrigens, Herr Warwick, dankbar dafür, dass Sie das immer wieder bekannt machen, dass es diese Sanktionen gibt und dass es dieses Sanktionsregime gibt. Denn klar ist ja, es muss bekannt sein für diejenigen, die das unterlaufen, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist und womit dann zu rechnen ist.
Kleine Nachfrage zu dieser Dankbarkeit. Erstreckt sich das dann auch auf Kosten von Menschen, die dann mit Obdachlosigkeit und Verhungern bedroht sind, weil sie nicht mehr wirtschaftlich tätig werden können, wie ein deutscher Staatsbürger zum Beispiel, der aktuell davon betroffen ist?
Also die Sanktionen sehen immer auch humanitäre Ausnahmen vor. Übrigens steht auch der Gerichtsweg, der gerichtliche Weg offen. Und das Ziel von Sanktionen ist eben explizit eine Verhaltensänderung. Und deswegen gibt es Sanktionen. Und sie sind im Vorfeld eben bekannt. Also die Konsequenz des Handelns ist auch im Vorfeld bekannt. Deshalb ist das Signal, das daraus hervorgeht, relativ klar, dass wir Desinformation als freiheitliche Gesellschaft nicht akzeptieren.
Ich habe jetzt noch mal Herrn Warwick zu dem Thema auf der Liste, dann will ich es aber verlassen, weil ich noch etliche weitere Fragesteller habe. Bitte.
Herr Hinterseher, Sie haben heute, wie so oft auch noch mal betont, der gerichtliche Weg stände denjenigen offen, die unter EU-Sanktionen leiden. Jetzt gibt es mehrere rechtskräftige Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die die Listung von russischen und Schweizer Staatsbürgern als rechtswidrig verwiesen und diese auch aufgehoben haben. Doch der Rat der Europäischen Union hat jedes Mal mit Zustimmung Deutschlands diese Urteile ignoriert und listet diese Person bis zum heutigen Tag. Da würde mich interessieren, mit welcher Begründung trägt denn die Bundesregierung diese seit Jahren anhaltende faktische Missachtung des Rats vor gerichtlichen Urteilen des IUG politisch mit?
Also ich glaube, das ist jetzt sehr kleinteilig. Ich habe ehrlich gesagt auch die genauen Details Ihrer Fragestellung dort nicht verstanden. Ich glaube, das müsste ich Ihnen dann einfach nachreichen. Wenn Sie es vielleicht auch noch mal aufschreiben könnten, dann könnten wir vielleicht uns dazu verhalten. Ja?
Nachfrage?
Ja, in einem der Fälle...
Herr Warwick, ja. Bevor Sie jetzt noch mal weiter...
Nein, mache ich nicht. Der ist konkreter, keine Sorge.
Ich weiß bloß nicht, ob uns das weiterhilft, wenn das Angebot war, zu einem sehr speziellen, konkreten Thema eine Nachlieferung.
Ja, aber das können Sie mir zutrauen, das ist ein anderer
Dann
Fall. Danke.
Gut, legen Sie los.
In einem der vom EUG mehrmals rechtskräftig aufgehobenen Sanktionsfällen, das ist der Fall Maja Tokareva, erfolgte die Listung ausschließlich wegen ihrer Eigenschaft als Tochter eines sanktionierten Klaus Family Members. Auch diese Maßnahme wurde mit deutscher Stimme im Rat beschlossen. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt denn die Bundesregierung diese fortgesetzte Form der faktischen Sippenhaft und wieso sieht sie darin keinen Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien? Also wenn Sanktionierung wirklich nur auf Basis von Familienmitgliedschaft erfolgt, können Sie uns das noch kurz erläutern?
Also ich glaube, da gilt mein Angebot von soeben ebenso. Ich glaube, das ist auch ein sehr detaillierter Fall, den wir uns dann einfach gerne ansehen möchten. Sie sind herzlich eingeladen, uns da eine schriftliche Frage zu stellen. Dann sehen wir uns das an und Sie kriegen natürlich eine Antwort von uns.
Auf der Liste habe ich jetzt noch mit neuen Themen Frau Mertens, Herrn Wurzel, zweimal Herrn Hönig und Herrn Meurer. Und dabei würde ich es dann für heute auch bewenden lassen. Frau Mertens.
Ja, eine Frage an Herrn Hille oder auch Herrn Kaminski. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein hat gestern bestätigt, dass er im Sommer nach Paris wechselt und sagte auch, dass die Personalie zeitnah entschieden werde. Ich nehme nicht an, dass Sie uns künftige Kandidaten nennen können, aber vielleicht können Sie das zeitnah etwas genauer definieren.
Können wir nicht, auch wenn ich es gerne würde, um Ihnen einen Gefallen zu tun sozusagen. Aber Sie wissen, zu solchen Personalspekulationen äußern wir uns nicht.
Eine Nachfrage, gibt es denn oder können Sie vielleicht schon dazu was sagen, ob es bei der Andockung beim BMI bleibt oder wäre es auch denkbar, dass sich das ändert?
Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Kann das BMI dazu was sagen?
Dazu kann ich Ihnen auch nichts weiteres sagen jetzt.
Da sehe ich auch keine weiteren Fragen zu. Herr Wurzel?
Eins weiter hinten. Ja, danke. Herr Müller, eine Frage an Sie. Es gab gestern Abend diesen Start der neuen Ariane-Rakete. Und in diesem Zusammenhang hat der Militärspartenchef von Ariane in München gesprochen über die Möglichkeit, ballistische Raketen auch militärisch einzusetzen und hat dafür geworben, dass das in Europa, dass da mehr darüber nachgedacht wird, sowas anzuschaffen. Er hat die französische Regierung genannt und er sagte auch, man sei in Gespräch mit der Bundesregierung über die mögliche Anschaffung, so habe ich es verstanden, ballistischer Raketen für die Bundeswehr. Können Sie das bestätigen, dass es da Gespräche gibt oder habe ich das ganz falsch verstanden?
Einzelgespräche kann ich nicht bestätigen. Wir haben ja umfassend informiert, dass die Fähigkeit Deep Precision Strike eine Fähigkeit ist, die die Bundeswehr weiter ausbauen möchte. Der Minister hat sich gestern, soweit ich weiß, auch geäußert im Rahmen des NATO-VM-Treffens, dass für ELSA, also European Long Range Strike Approach, auch eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, dass man Fähigkeiten jenseits der 500 Kilometer Reichweite mit anderen Partnern entwickeln möchte. Das ist ein Teil von ELSA. ELSA hat natürlich noch andere Komponenten. Und natürlich wird im Rahmen von Projekten der Fähigkeitsaufbau in Gänze weitergedacht. Aber auf einzelne Systeme, auf einzelne Möglichkeiten und einzelne Firmen oder Konzepte kann ich jetzt aktuell noch nicht eingehen.
Also nochmal nachgefragt, Sie können auch nicht bestätigen, dass es da Gespräche gibt zwischen Ihrem Haus und Ariane.
In der Fähigkeitsentwicklung gibt es immer Gespräche mit verschiedensten Akteuren, weil man ja auch eine Marktsichtung macht, Machbarkeitsmöglichkeiten, physikalische Möglichkeiten natürlich betrachtet, auch mal diskutiert mit Industrievertretern, keine Frage. Aber Einzelgespräche mag ich hier aktuell nicht bestätigen.
Herr Hönig mit einem neuen Thema.
Er geht ans BMWE. Herr Wenzel, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich für den Aufbau einer nationalen Gasreserve stark gemacht, auch mit Blick auf die historisch niedrigen Füllstände aktuell. Also gilt natürlich dann perspektivisch. Wie steht das Bundeswirtschaftsministerium zum Aufbau einer nationalen Gasreserve?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben das Thema hier schon in der vergangenen Woche mal besprochen. Vielleicht jetzt nicht anlässlich dieser Aussage von Herrn Müller. Aber grundsätzlich ist es so, dass das BMWE ein Gutachten zu diversen Fragen des Gasmarkts beauftragt hat und darin auch wichtige Erkenntnisse für anstehende Diskussionen über eine Weiterentwicklung der bestehenden Füllstandsvorgaben, wie sie jetzt gerade im Gesetz stehen, enthalten sind. Und das werten wir derzeit aus. Da kann ich jetzt aber noch keine konkreten Vorschläge ankündigen.
Dann Herr Meurer mit einem neuen Thema.
Ja, es geht um das Gästehaus Schloss Beseberg, das die Bundesregierung ja nicht mehr nutzen möchte in Zukunft. Herr Hille, können Sie die Kosten für den Rückbau, also Hubschrauber, Landeplatz, Panzerglas und Sicherheitstechnik, können Sie die beziffern? Und könnten Sie auch noch mal sagen, warum der Kanzler eigentlich mit Meseberg so fremdelt? Das hat zumindest den Eindruck.
Herr Meurer, das kann ich auf Ihre Frage bezogen nicht, denn wie Sie wissen, gehört ja das Gästehaus nicht der Bundesregierung, sondern es gehört der Messerschmitt-Stiftung, von der es die Bundesregierung in den letzten Jahren gemietet hat. Deshalb entziehen sich diese Fragen meiner Kenntnis. Sie haben schon richtigerweise gesagt, dass wir gestern ja öffentlich gemacht haben, dass wir Schloss Meseberg nicht mehr als Gästehaus der Bundesregierung nutzen werden und der Vertrag nach 20 Jahren ab Februar 2027 dann auslaufen wird. Hintergründe oder Gründe dafür sind, dass die Nutzung zuletzt sehr stark zurückgegangen ist. Es gibt andere Besuchsformate, es gibt andere Termindichte. Und ehrlicherweise war auch die Entfernung von Schloss Meseberg hier zum Stadtzentrum immer nicht ganz einfach und etwas problematisch. Und somit standen unterm Strich die Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt des Schlosses nicht mehr in angemessenem Verhältnis zum Mehrwert, den das Schloss Meseberg für repräsentative Veranstaltungen geboten hat. Und was ich Ihnen an Kosten sagen kann, sind die Kosten, die dadurch gespart werden pro Jahr. Mit dem Nutzungsende entfallen künftig Kosten von gut 5,3 Millionen Euro jährlich für den Unterhalt, Betrieb und vor allen Dingen auch für die Sicherung des Areals.
Habe ich Sie richtig verstanden? Also der Rückbau geht nicht zulasten der Bundesregierung, sondern der wird von der Stiftung getragen.
Nein, da haben Sie mich nicht ganz korrekt verstanden. Ich hatte gedacht, mich dazu konkret nicht eingelassen zu haben, sondern darauf verwiesen, dass das Schloss der Messerschmidt-Stiftung gehört und nicht der Bundesregierung und ich deshalb zu dieser Frage zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nichts sagen kann.
Dazu gemeldet haben sich jetzt noch Herr Buchsteiner und Herr Höfele. Zuerst Herr Buchsteiner.
Eine kurze Nachfrage. Ich verstehe Sie richtig, Herr Hille. Die Bundesregierung braucht keinen Ersatz für Meseberg. Und daran anschließend die Frage, werden Kabinettsklausuren zukünftig dann jetzt immer in der Villa Borsig stattfinden?
Ich würde mal sagen, das ist Ihre Interpretation dessen, was ich oder was ich jetzt zum Auslaufen des Vertrages in Meseberg gesagt habe. Aber ja, es gibt eine andere Terminlage. Schloss Meseberg wurde nicht mehr so genutzt, wie man das sich vielleicht mal vorgestellt hatte. Die Entfernung zu Berlin ist nicht ganz einfach. Deshalb die Entscheidung, dass wir es nicht mehr nutzen. Das beinhaltet jetzt aber keine Entscheidungen über künftige Dinge. Das ist wie bei allem, was in der Zukunft liegt. Das steht dann an, wenn es ansteht. Im Moment geht es darum, dass wir Schloss Meseberg ab Februar 2027 nicht mehr nutzen, ohne dass da jetzt irgendwelche anderen Dinge sozusagen im Hintergrund stehen.
Und Herr Höfele.
Ja, in der Pressemitteilung stand, dass Sie jetzt immer von Event zu Event Örtlichkeiten anmieten wollen. Aber eigentlich hat das Gästehaus doch auch die Funktion, auch wenn sie selten genutzt wurde, mal einen Staatsgast unterzubringen. Das ist ja, glaube ich, auch mal ab und an ganz selten mal vorgekommen. Wo wird das denn dann passieren? Und ist da vielleicht die Villa Borsig ein möglicher Ersatz?
Herr Höfle, wie Sie selber schon sagen, Sie können sich selber nicht daran erinnern, wann da zuletzt jemand untergebracht worden ist. Ich kann es auch nicht. Das liegt, habe ich gerade schon gesagt, oder hängt mit der Entfernung zum Stadtzentrum hier zusammen. Und von daher erfüllt Schloss Meseberg diese Funktion, hat es nie wirklich erfüllt aufgrund der geschilderten Kriterien. Und von daher wird auch künftig nichts fehlen, wenn in den letzten Jahren kaum jemand dort untergebracht war. Und wo dann die Staatsgäste hier in Mitte logieren, das obliegt dann den jeweiligen Besuchern. Ist aber auch ein eingespieltes Verfahren.
Herr Hönig.
Herr Hille, jetzt läuft der Vertrag ja doch noch ein Jahr. Also Sie haben das Gästehaus ja noch ein Jahr. Inwiefern sind denn da jetzt bis Februar 27 noch irgendwelche Veranstaltungen geplant in Meseberg? Man könnte ja so eine Abschlussveranstaltung mal machen mit dem Bundeskanzler, um das zu würdigen. Ist da irgendwas geplant oder lassen Sie das jetzt links liegen?
Wenn das der Fall ist, Herr Hönig, werden Sie rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt. Und sollte es Termine des Bundeskanzlers betreffen, würden wir die wie üblich am jeweiligen Freitag der Vorwoche ankündigen. Mehr, auch wenn ich Ihren unzufriedenen Gesichtsausdruck sehe, mehr kann ich Ihnen dazu jetzt von hier heute nicht sagen.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Hönig hat aber auch das letzte Thema.
Ja, dazu bräuchte ich das BMV, bitte. Herr Alexandrin, es geht um das Thema Emirates. Emirates möchte Start- und Landerechte am Flughafen Berlin-Brandenburg. Wie steht das Verkehrsministerium dazu?
Ich glaube, da hatten wir uns hier schon geäußert und da gibt es keinen neuen Sachstand aus meiner Sicht.
Dann an Herrn Hille, wie steht die Bundesregierung, wie steht der Bundeskanzler zu möglichen Start- und Landerechten von Emirates?
Sie wissen, Herr Hönig, dass der Bundeskanzler vergangene Woche in der Region unterwegs war und dass es auch dieses Thema dort war. Grundsätzlich ist der Bundesregierung natürlich an einer Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland gelegen. Aber alles Weitere wird sich zeigen.
Und dann gibt es zum Ende der Veranstaltung noch eine Nachlieferung aus dem Auswärtigen Amt und etwas aus dem Verteidigungsministerium. Wer von Ihnen möchte beginnen?
Meine Nachlieferung wäre eher eine Service-Nachlieferung, weil ich vorher zu humanitärer Hilfe ausgeführt hatte. Ich glaube, Sie hatten danach gefragt, um das noch mal ein bisschen einzuordnen. Die EU hat im November 2025 im Rahmen ihres Katastrophenschutzverfahrens ein internationales Hilfsleistungsersuchen aus Kuba gesteuert. Es gab ja Ende Oktober den verheerenden Hurricane Melissa. Da bat Kuba um Shelter, Nahrungsmittelhilfe, Solaranlagen, Wasserfilter. Diesen Forderungen oder diesem Hilfsersuchen ist dann auch teilweise die Bundesregierung nachgekommen. Wasserfilter und Isomatten im Wert von 100.000 Euro aus der Vorhaltung des THWs bereitgestellt und nach Kuba geliefert. Darüber hinaus, ich glaube, dazu hatte ich schon ausgeführt, über den Central Emergency Response Fund der UN haben wir Hilfen in Höhe von 4 Millionen US-Dollar geleistet. Über den Disaster Relief Emergency Fund der Internationalen Föderation des Roten Kreuzes wurden nach Kenntnis des Auswärtigen Amts bis zu 1 Million Schweizer Franken zur Verfügung gestellt und über die Botschaft Havanna wurden gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation CARE zusätzliche Nahrungsmittelpakete für betroffene Bevölkerung in einer Gemeinde bereitgestellt. Das jetzt nur so als Überblick der Maßnahmen, die Deutschland dort in Bezug auf humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Kuba geleistet hat. Danke.
Herr Meurer, dazu noch eine Frage.
Ja, dazu plant die Bundesregierung denn jetzt, ob der aktuellen Situation eine Aufstockung oder weitere Maßnahmen konkret jetzt über zum aktuellen Zustand, zur aktuellen Lage?
Also ich kann Ihnen aktuell, weil die Frage jetzt wieder neu kommt, nichts darbieten, was die Steuerung und vor allem die Planung weiterer Hilfslieferungen angeht. Sollte es da was geben, würde ich Ihnen das gerne nachliefern. Ja? Danke.
Und Herr Müller, bitte.
Genau, es geht um Arctic Sentry. Sie haben ja mitbekommen, dass die NATO angekündigt hat, dass heute Arctic Sentry starten wird. Hier geht es ja im Schwerpunkt darum, dass wir für die Nordatlantik und für die Arktisregion das Lagebild stärken wollen. Und wir wollen dort unsere Aktivitäten, Übungen, unsere Kräfte dort besser koordinieren, um auch den sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen. Der Minister, Bundesminister Pistorius, hat am Mittwoch angekündigt, wir werden uns mit Eurofighter und Luftbetankung beteiligen. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass zur Stunde das deutsche Kontingent auf dem Weg ist. 4 Eurofighter sind gestartet vom taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau und ein Lufttransportflugzeug, ein A400M in der Tankerrolle und in der Transportrolle ist gestartet aus dem LTG 62 in Wunsdorf. Und hinzu kommt noch ein Airbus A330, der von der Multinational MRTT Unit, also von der multinationalen Einheit, wo wir den größten Anteil halten, aus Eindhoven heraus und wird dort vor Ort Luftbetankung bereitstellen. Nicht nur für uns, beziehungsweise größtenteils sogar für unsere Partner, die dort auch in der Region jetzt demnächst operieren werden. Der Beitrag Eurofighter wird zeitlich enger begrenzt sein. Sie wissen, dass wir noch 2 Kontingente Eurofighter aktuell an der Ostflanke haben, in Polen und Rumänien. Deswegen wird dieser Anteil etwas begrenzter sein. Das ist ein Anfang, ein erster Schritt, weil auch andere Nationen natürlich dort oben Air Policing und Luftraumüberwachung fliegen werden. Wir werden es also abwechseln und ergänzen. Der Anteil Luftbetankung wird wahrscheinlich etwas längerfristiger sein. Und wir haben natürlich vor, im Rahmen Arctic Sentry auch über die nächsten Monate mit weiteren Fähigkeiten immer wieder raus und rein zu rotieren. Also das können, Sie haben den Minister auch am Mittwoch gehört, zum Beispiel Seefernaufklärer sein, das können seegestützte Einheiten sein, also Korvetten oder Fregatten oder eben auch Kräfte, die bei Cold Response eingesetzt werden in Norwegen, zum Beispiel unsere Gebirgsjäger. Das wollte ich Ihnen mitteilen, weil die Kräfte nämlich gerade abgehoben sind. Und ich denke, das ist nochmal eine Neuigkeit.
Und es sorgt zumindest heute nicht mehr für Nachfragen. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Nächste Woche geht es weiter. Schönes Wochenende. Tschüss.